Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her. Der Deutsche Bundestag tritt am 18. März zusammen und stimmt über die Reform der Schuldenbremse ab. Es ist eine Grundgesetzänderung und darum braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Für die Regierung von SPD und Grünen ist das nicht erreichbar. Für die nächste Regierung von Union und SPD ist das auch nicht erreichbar. Darum bedienen sich die Parteien eines Trickes. Union und SPD holen die Grünen mit ins Boot. Das schaffen sie, indem sie ihnen Milliardenzusagen für Klimaprojekte versprechen und den Klimaschutz nach grüner Fasson auch ins Grundgesetz schreiben. Dieser Trick funktioniert aber nur, weil man ihn mit dem abgewählten Bundestag durchdrückt. Schon diese Konstruktion wird von Staatsrechtlern kritisch beäugt. Vielen Wählern ist es ohnehin nicht zu erklären. Das ist jetzt ein Jahr her und nun springen wir in die Gegenwart. Zwei Wirtschaftsinstitute haben sich den Bundeshaushalt genauer angeschaut und haben nun Zweifel daran, dass die Mittel des Sondervermögens richtig verwendet werden. Das Münchner IFO-Institut und das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Werden die Bundesbürger an der Nase herumgeführt? Fragen an Malte Fischer, Redaktor für Wirtschaft bei der Neuen Zürcher Zeitung Deutschland. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Eigentlich sollte das frische Geld für die Infrastruktur verwendet werden. Was haben die Institute festgestellt beim Blick in den Haushalt?
Die Institute haben festgestellt, dass genau das nicht passiert. Statt die Gelder für die Infrastruktur, Investitionen auszugeben, wurden sie für andere Dinge ausgegeben. Das Münchner IFO-Institut kommt zu dem Ergebnis, dass 95% der Mittel zweckentfremdet wurden und das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln kommt zu dem Ergebnis, dass 86% gewesen sind, die zweckentfremdet wurden. Das heißt also, das Versprechen, das die Regierung abgegeben hat, diese Mittel, diese Kredite, diese Schulden für Investitionen auszugeben, dieses Versprechen hat die Bundesregierung den Instituten zufolge nicht eingehalten.
Generell wird kritisiert, dass durch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 24 Milliarden Schulden neu aufgenommen wurden. Die Investitionen sind aber nur um 1,3 Milliarden gestiegen. Es soll auch Beispiele geben, wo ganz klar Haushaltstricks ersichtlich sind. Bei welchen Posten ist das? Haben Sie da so ein Beispiel für uns?
Ja, da gibt es einige Beispiele. Das IFO-Institut hat das ja auch noch ein bisschen quantifiziert oder beziehungsweise auch qualifiziert. Das waren dann Investitionen im Verkehrsbereich, zum Beispiel bei der Autobahn AG des Bundes. Da wurden dann Mittel aus dem Kernhaushalt, die waren dort vorgesehen, in den SVIK, also den Sonderfonds für Investitionen und Klimaschutz, verlagert und damit letztendlich gar nicht zusätzlich finanziert. Das ist ein Beispiel. Und es waren vorwiegend im Bereich der Investitionen im Verkehrsbereich, die man dann einfach rübergeschoben hat, um dann Mittel eben im normalen Kernhaushalt frei zu bekommen für andere Dinge, vorwiegend Sozialausgaben.
Nochmal zum Verständnis. Also da gab es jetzt irgendwas Schienenbau oder Autobahnbau, da stand vorher 1,5 Milliarden drin, normaler Haushalt. Auf einmal steht da null drin und schwupps, das Geld kommt aber jetzt neuerdings aus dem Sondervermögen. Ist das richtig?
Ja, das sind jetzt nicht genau die Zahlen gewesen. Ich glaube, das waren 6,5 Milliarden bei den Bauinvestitionen und dann sind dann 3,5 Milliarden rübergewandert in den SVIK, sodass man diese Mittel letztendlich einfach nur verlagert hat, um dann in dem Kernhaushalt Mittel frei zu bekommen. Man muss sich das vorstellen, da sind zwei Töpfe, die man hat und man nimmt die Mittel aus dem einen Topf raus und stopft sie in den anderen Topf rein, der jetzt mit Kredit, mit Schulden finanziert wird, damit man in dem ursprünglichen Topf, den man hatte, mehr Geld für andere Sachen übrig hat, die man gerne finanzieren möchte.
Die Bundesregierung hat schon reagiert. Das Bundesfinanzministerium hat mitteilen lassen, dass die Studien auf falschen Annahmen beruhen. Man habe einen nicht ausfinanzierten Haushaltsentwurf der alten Regierung zum Vergleich rangezogen. Ist das ein Punkt, den Sie da haben?
Das IFO-Institut kontert das und sagt nein. Das IFO-Institut hatte als Vergleich den Haushalt von 2024 genommen, also nicht einen nicht ausfinanzierten Haushalt von 25, sondern den von 24 und mit dem Haushalt dann verglichen, was an Investitionen finanziert wurde, sodass der Vergleichsmaßstab durchaus korrekt ist.
Wenn das Geld jetzt nicht vor allem in Infrastruktur geflossen ist, wofür hat die Bundesregierung es denn dann ausgegeben und verplant?
Nun, ein Punkt war sicherlich die Mehrwertsteuersenkung fürs Gaststättengewerbe. Dafür brauchte man Geld. Dann gab es die Agrardieselsubvention. Dafür brauchte man Geld. Dann gab es die Zuschüsse an die Rentenversicherung. Das heißt vor allen Dingen für die Mütterrente. Dafür brauchte man Geld. Dann die erhöhte Pendlerpauschale und die damit verbundenen geringeren Steuereinnahmen. Auch dafür brauchte man Geld. Das waren all diese Vorhaben, die man sich schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hatte, für die das Geld aber sonst sehr knapp geworden wäre. Man hätte also sonst bei anderen Dingen den Rotstift ansetzen müssen oder die Steuern erhöhen müssen. das hat man jetzt so auf diese galante Art und Weise erledigt, dass man diese Mittel ganz einfach freigeeist hat, indem man, wie eben dargestellt, verschoben hat.
Sehen Sie es doch mal positiv. Sie haben gerade 4 Wahlversprechen aufgezählt. Die wurden alle gehalten.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Die Frage ist nur, welche Qualität haben diese Wahlversprechen? Natürlich, der Gaststättenverband freut sich, die Gaststätten freuen sich über diese Steuersenkung. Aber haben Sie etwas davon gemerkt, wenn Sie in der Gaststätte waren? Ich nicht. Also an die Kunden wurde da gar nichts weitergereicht. Das ist also eine ganz klar selektive Begünstigung einer einzelnen Branche gewesen. Das Gleiche gilt für die Agrardieselsubvention. Man kann natürlich das Ganze gut finden, wenn die Steuern sinken. Nur sinnvoll wäre es, wenn man das Geld nimmt und allen Steuerzahlern damit Steuererleichterung gewährt, zum Beispiel bei der Einkommensteuer, anstatt dass man da selektiv vorgeht und eben das Gaststättengewerbe oder die Bauern jetzt begünstigt.
Wenn man überhaupt Steuererleichterung einführen kann, aber dazu vielleicht gleich noch ein Wort. Grüne und AfD prüfen jetzt den Weg nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. Wenn sie da erfolgreich sind, welche Konsequenzen könnte das haben?
Wenn sie erfolgreich sind, dann kann das natürlich sein, dass diese Haushaltstricksereien, die nenne ich sie jetzt mal, so nicht durchgehen. Und dann müsste die Bundesregierung möglicherweise diese Mittel wieder in den Kernhaushalt zurückverlagern und dann gucken, dass sie das da finanziert. Und dann hat der Finanzminister natürlich ein großes Problem, weil dann fehlen ihm natürlich die Mittel. Denn diese anderen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, Agrardieselsubventionen und Mehrwertsteuersenkung, sind ja mittlerweile dann auch verabschiedet und das Geld fehlt demnächst. Und dann geht es richtig ans Eingemachte. Dann geht die Diskussion wahrscheinlich um Steuererhöhungen los oder eben halt um Ausgabenkürzungen an anderer Stelle, weil das Geld ist ja jetzt schon verausgabt worden.
Ich kann mich noch gut an eine Pressekonferenz mit Friedrich Merz und Alexander Dobrindt erinnern. Die hatten gerade einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht erzielt. Die hatten nämlich den Klimatransformationsfonds weggeklagt. Denn die Regierung von Scholz und Habeck hatte Corona-Hilfen zweckentfremdet. Auf dieser Pressekonferenz hat Friedrich Merz dann damit gedroht, dass er sich auch das Bundeswehr-Sondervermögen mal genauer anschaut. Denn auch da werde Geld zweckentfremdet für reguläre, normale Ausgaben, obwohl es dafür gar nicht gedacht ist. Jetzt haben wir Hinweise, dass Merz selber Geld zweckentfremden lässt. Werden die Deutschen von notorischen Verfassungsbrechern regiert?
Das muss das Verfassungsgericht dann im Zweifelsfall entscheiden, wenn es diese Klage bekommt, ob das ein Verfassungsbruch war. Aber was Fakt ist, ist, dass die Bundesregierung, nicht nur diese, sondern auch viele vor ihr, den Bürgern vor der Wahl etwas anderes gesagt haben, als sie nachher umgesetzt haben. Das haben wir auch schon bei Merkel erlebt. Die hatte auch ja gesagt, die Mehrwertsteuer sollte nicht erhöht werden. Dann hat sie die Mehrwertsteuer erhöht. Gerhard Schröder hat auch versprochen, die Steuer nicht zu erhöhen. Dann hat er sie erhöht. Das Vertrauen in die Politiker wird durch solche Aktionen mit Sicherheit nicht gestärkt. Und Vertrauen ist natürlich etwas ganz Wichtiges in der Marktwirtschaft. Wenn Sie kein Vertrauen in die politischen Rahmenbedingungen haben, dann werden Sie als Unternehmen auch nicht investieren, weil Sie brauchen für Investitionen einen langfristigen Horizont, einen Planungshorizont. Und wenn die Politiker heute Hü, morgen Hott sagen, dann erodiert sozusagen die Basis ihrer Investitionskalküle. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Investitionen in Deutschland schrumpfen. Und das tun sie nämlich und oder die Unternehmen ins Ausland gehen.
Beim Klima- und Transformationsfonds hat sich dann der Grüne Jürgen Trittin dazu geäußert. Ich lese mal eine kleine Passage aus dem Handelsblatt vor. Die Ampelkoalition habe die gesetzlichen Vorgaben bei der Schuldenbremse nicht ernst genommen und versucht, sich an ihr vorbeizuschummeln. Dabei sei sie erwischt worden. Jetzt ein Zitat. Auch ich hätte gegen diesen Haushalt geklagt, wenn ich in der Opposition gewesen wäre. Also, das klingt doch ganz klar nach einem Verfassungsbruch mit Vorsatz, aber das scheint ja gar keine Konsequenzen zu haben.
Ja, das muss man mal sehen. Ich meine, Sie brauchen für so eine Verfassungsklage auch erstmal einen Kläger, jemand, der sozusagen dann auftritt und dann nach Karlsruhe geht. Aber wir haben ja dann bei der Ampelregierung gesehen, dass es diese Klage gab und die Klage war ja auch erfolgreich und daran ist dann die ganze Regierung am Ende des Tages gescheitert. Und je spitzer und je mehr auf Kante genäht der Haushalt der Regierung ist, desto stärker wirkt auch ein Urteil, wenn es jetzt gegen die Regierung ausgeht, auf die Regierung, weil am Ende des Tages vorwiegend durch Geld zusammengehalten wird. Und wenn dann das Geld fehlt, dann lassen sich die Wünsche der Koalitionspartner nicht mehr finanzieren. Und dann bricht so eine Regierung sehr schnell auseinander, weil ich glaube, auch diese Regierung, die wir jetzt haben, ist vorwiegend auf der Basis aufgebaut, dass man jedem Partner sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, sein Lieblingsprojekt durchzusetzen und durchzufinanzieren. Der eine wollte die Mütterrente und die anderen wollten die Haltelinie in der Rente. Aber all das kostet Geld. Und wenn dann jemand kommt wie das Bundesverfassungsgericht und den Topf wegnimmt, dann ist auf einmal der Kater da und dann bricht eine Regierung sehr schnell zusammen. Insofern kann das auch dieser Regierung passieren. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Das ist eine interessante Parallele zu dem, was ja dann zwischen Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz auch passiert ist. Als der Klimatransformationsfonds weggenommen wurde, ging es ja dann um diese ganzen Fragen. Woher nehmen wir auf einmal das Geld? Wir haben auf einmal eine Milliardenlücke und dann musste Habeck erstmal seine E-Auto-Prämie einfrieren. Und dann ging es richtig ans Eingemachte. Meinen Sie, dass diese BFFG-Entscheidung seinerzeit eigentlich der Sargnagel für die Ampelkoalition war?
Ja, das glaube ich schon. Das war ja damals auch Common Sense, dass man gesagt hat, daran ist die Regierung gescheitert, weil einfach das Geld nachher fehlte. Die hatten natürlich ihre Wünsche. Die Grünen wollen sehr viele Dinge durchsetzen, wollen die durchfinanzieren. Die FDP hat ja ohnehin immer gemauert. Das war ja immer ein Hin und Her und ein Gezerre. Und das hat man nur mit einem sehr, sehr fragwürdigen Haushalt hinbekommen, indem man die Corona-Hilfen dann in den KTF verlagert hat. Und als das Bundesverfassungsgericht das als verfassungswidrig eingestuft hat, war es dann vorbei mit der Einigkeit der Parteien. Und ich denke mal, bei der jetzigen Regierung ist auch das ökonomisch Gemeinsame relativ dünn gesät, sodass man diese Regierung auch nur durch diesen großen Geldtopf zusammenhält. Und das war auch der Grund dafür, warum man schon vor Beginn der Regierung sich diese Sondervermögen genehmigt hatte, weil man dafür bei beiden Seiten natürlich für seine Projekte Spielgeld benötigt. Und das hat man sich durch diese fragwürdige Aktion dann besorgt.
Jetzt kommt ja der Hammer überhaupt. Zu Beginn unserer Sendung haben wir den Friedrich Merz gehört, wie er vor einem Jahr gesagt hat, meine Güte, die Welt dreht sich so schnell, wir müssen jetzt ganz viele neue Schulden aufnehmen. Ein Jahr später hat sich die Welt noch viel heftiger gedreht durch den Krieg im Iran. Und auf einmal steht hier eine ganz neue Krise ins Haus. Also die Autofahrer laufen langsam amok. Der Preisschock für Öl geht rüber zum Düngemittel. Dann kommen steigende Lebensmittelpreise. Im Winter kommt dann der Gaspreisschock bei Gasspeichern, die bei 20% liegen, die jetzt zum teuren Preis aufgefüllt werden müssen. Also was wird denn das jetzt mit dem Bundeshaushalt machen?
Ja, das wird auch nochmal Probleme hervorrufen. Die Bundesregierung meint ja, sie müsste jetzt etwas tun für die Autofahrer und reingrätschen und die Preise regulieren. Ich kann mir vorstellen, wenn dieser Krieg noch länger andauert und möglicherweise der Ölpreis weiter steigt, dann geht auch die Diskussion los, ob man wieder so etwas wie einen Tankrabatt einräumt. Und das kostet natürlich viel Geld für den Bundeshaushalt. Und dann haben wir durch diese Krise, die wir jetzt haben, natürlich noch größere Probleme. Und Sie haben es gerade angesprochen, die Gasspeicher sind fast leer. Wir hatten ja schon ohnehin Probleme. Der Winter war kälter als erwartet. Die Gasspeicher sind schneller leer gelaufen. Und man hoffte jetzt, die relativ schnell zu günstigen Preisen wieder auffüllen zu können. Das hat sich jetzt als Illusion entpuppt nach dem Krieg. Die Gasmengen, die jetzt zur Verfügung stehen, sind deutlich knapper, als man das gedacht hat. Der Gaspreis wird steigen, das Auffüllen der Gasvorräte wird teuer. Also die gesamten Ausgaben laufen deutlich nach oben. Und wenn die Inflation steigt, bedeutet das natürlich auch, dass der Staat dann möglicherweise in den nächsten Runden dann höhere Löhne wieder an die Beschäftigten zahlen muss, die ja dann auch als Staatsdiener dann höhere Löhne einfordern werden. Also das Ganze läuft letztendlich gegen den Bundeshaushalt und gegen die Planung von Herrn Klingbeil.
Wird das Sondervermögen zweckentfremdet oder liegen zwei deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute falsch und haben mangelhafte Studien vorgelegt? Wir bedanken uns bei Malte Fischer von der NZZ Deutschland.
Gerne.